handelt es sich heute wieder um ein Wunschthema. Diesmal stammt es von meiner Nachbarin, Kirsten, die sitzt dort vorne, mit dem lateinisch anmutenden Nachnamen Maluvius. Inzwischen hat Kirsten schon einige Gottesdienste hier besucht und war auch schon mal der Nacht der Kirchen da und auch schon mal beim Herbstfest. Und ich denke, ich kann sagen, du hast dich hier immer in unserer Mitte wohlgefühlt. Uns verbinden auch schon zwei gemeinsame Dänemark-Urlaube, Freundschaften unter den Kindern und nicht zuletzt ist ihr Hund die Schwester von unserem. Als sie mir das Thema genannt hat, noch irritiert mich der Ton ganz schrecklich, kriegst du das hin, Emil? Als sie mir das Thema genannt hat, habe ich mir spontan gedacht, ups, loslassen, das kann ich ja irgendwie selber nicht. Ich hätte eigentlich viel eher dranbleiben gesagt, das wäre so ein Thema für mich. Und dass ich heute doch predige, dass ich mich dafür entschieden habe, das war genauso richtig, denn das ist schon ein Reiz, sich auf solche Wünsche einzulassen, weil die Alternative wäre gewesen, dass ich mir nur meine Lieblingsthemen aussuche und dann im eigenen Saft schwimme. So gefällt mir das schon viel besser, denn was ich in der Vorbereitung feststellen durfte, ist, dass in diesem Thema eine ganze Menge drinsteckt. Eine ganze Menge steckt auch hier drin. Ich zeige das mal den Kindern. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Eine Kokosnuss. Und guck mal, was da drin ist. Was ist das? Erdnüsse. Und was kann man damit machen mit so einer Kokosnuss, wo Erdnüsse drin sind? Schütteln. Okay, klingt noch nicht so schön. Hat noch jemand eine Idee? Essen? Ja, nach Essen sieht's aus. Na, so dann. Das ist eine Affenfalle, sagst du. Wie geht das denn? Ja, der Affe, ne, man legt sozusagen, oder so wie ihr es seht, mit einer Kette angebracht diese Kokosnuss irgendwo hin. Und irgendwann kommt ein Affe vorbei, riecht das und sieht, oh, da ist was Leckeres drin. Und dann greift er mit seiner Hand da rein. Ich weiß nicht, wie groß eure Hände sind. Passt da jemand rein? Ja, ein bisschen schwierig. Also der Affe, der fasst da rein und umfasst diese Erdnüsse. Und so wie er reingekommen ist, kommt er aber nicht wieder raus, weil die Hand ja jetzt größer ist. Und dann ärgert er sich, dass er halt da nicht rauskommt. Und er haut auf die Kokosnuss und probiert alles Mögliche aus, da jetzt irgendwie diese Erdnüsse rauszukriegen. Aber er kommt nicht auf die Idee, loszulassen. Und so kann er dann entweder gefangen werden oder ich hab auch gelesen, dass manche Masai das nutzen, um den Affen dann zu einer Wasserstelle sozusagen, also dass er sie zu einer Wasserstelle bringt, weil Affen oft genau wissen, wo es Wasser gibt und wenn er lange genug hier dran gewesen ist, ist er durstig und dann wird sein erster Weg zum Wasser sein und die Masai folgen ihm und kommen dann auch an dieses Wasser heran. Ja, er versucht alles, nur eins nicht, das Loslassen. Wir stellen also fest, Loslassen ist manchmal eine gute Entscheidung und manchmal ist es sogar die einzig richtige. Schlagt mit mir mal bitte eure Bibel auf, und zwar im Neuen Testament, in Markus, Kapitel 10 und dort den Vers 50. Das ist nur ganz kurz und ich lese es nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Markus, Kapitel 10, Vers 50. Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Wie kommt es zu dieser Szene? Hier geht es, Emil, eben war besser der Ton, wie es eben war. Hier geht es um einen Blinden am Wegrand, Bartimäus heißt er. Er bekommt mit, dass Jesus nach Jericho gekommen ist und er traut ihm zu, ihn sehen zu machen, also ihn zu heilen. Er ruft nach Jesus, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und in Vers 48 können wir lesen, wie die Leute um ihn herum reagiert haben. Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Wie heftig, die bereiten ihm wirkliche Probleme. Und was macht er? Er aber schrie umso lauter, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann passiert das Unerwartete. Jesus bleibt stehen und sagt seinen Jüngern, dass sie ihn rufen sollen. Und obwohl Jesus sich Zeit nimmt, hat der Blinde es nun richtig eilig. Er wirft sein Gewand weg, springt auf und rennt zu Jesus. warum wirft er eigentlich sein Gewand weg? Schämt er sich gar nicht, sich jetzt so die Blöße zu geben? Er hätte doch auch mit dem Gewand zu Jesus kommen können. Nein, er wirft es weg, weil das Gewand ihn daran hindert, möglichst schnell zu Jesus zu kommen und weil es der Vergangenheit angehört. Hast du auch so ein Gewand? Irgendwas, was dich daran hindert, zu Jesus zu kommen? Was dich stets umwandelt und herunterzieht? Was du immer mit dir herumträgst und womit du dich nur eingeschränkt bewegen kannst? Was deinen Blick und deine Konzentration in der Vergangenheit festnagelt, sodass in deinem Leben kaum etwas Neues geschehen kann? Was dich blind macht für die Gegenwart und das, was vor dir liegt? Hast du auch so ein Gewand? Das kann so vieles sein. Trauer zum Beispiel, Enttäuschung, Verletzung, Unversöhnlichkeit, Groll, zu hohe Erwartungen, enge Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, Schicksalsschläge, Trennung, Schmerz, Verlust, traumatische Erlebnisse, Depressionen, negative Gedanken, Tratsch, Perfektionismus, Macht- oder Karrierestreben, Geld, Leistungsorientierung, finanzielle Schwierigkeiten, Ängste, Sorgen, Dinge, die ich eh nicht ändern kann, eine früher war alles besser Haltung und nicht zuletzt die Vergangenheit selbst. Schauen wir mal auf den Baumstamm hier hinter mir. Wo findet in so einem Stamm das Leben statt? Wisst ihr nicht? Außenrum, also unter der Rinde halt nur, genau. Nur unter der Rinde selbst. Der Kern dieses Stammes ist Vergangenheit und man kann einiges dort ablesen. Aber für das aktuelle Leben ist es nicht entscheidend, ob es mal kräftige Stürme gegeben hat oder lange Trockenzeiten. Das hat der Baum hinter sich überstanden. Jetzt ist da nur noch totes Holz. Und schauen wir mal jetzt auf die Sonnenuhr oder auf die Sanduhr. Sergej, nicht ablenken lassen. Unten liegt die Vergangenheit und oben ist die Zukunft. Und genau da in der Mitte, das Kleine dort, das ist die Gegenwart. Das sind die Momente, die du beeinflussen kannst und die doch so schnell an dir vorbeirauschen. Wo lebst du? Worauf bist du ausgerichtet? Gelingt es dir, das hinter dir zu lassen, was schon hinter dir liegt? Wo bist du mit deinen Gedanken, mit lauter Plänen in der Zukunft? Oder hängst du der Vergangenheit nach? Oder schaffst du es, dich auf das Jetzt, auf die Gegenwart auszurichten? Und kannst du dich zudem daran ausrichten, was noch vor dir liegt, was dich erwartet? Vieles von dem Genannten, was dein Gewand sein könnte, liegt in der Vergangenheit. Und wir kommen nicht davon los. Wir lassen unser Leben davon noch bestimmen. Selbst dann, wenn es negativ auf uns wirkt. Rational ist uns das klar, dass es besser wäre, loszulassen. Aber es fällt uns doch unheimlich schwer. Stattdessen sind wir mit vielen kleinen Fäden, mit Erlebnissen aus der Vergangenheit verbunden. Und anstatt diese einfach abzuschneiden, verweben sich diese Fäden zu unserem Gewand, zu deinem Gewand. Ich bin mir sicher, dass du auch schon etwas identifiziert hast in dieser Aufzählung, dass da etwas dabei war, was du gerne loslassen würdest. Schauen wir uns mal einige Aspekte näher an. Fangen wir mal ganz allgemein mit den Sorgen an. Hier ist sicher die Dosis entscheidend. Wir neigen oft dazu, uns um viel zu vieles Sorgen zu machen und dann auch noch viel zu große Sorgen. Sven Hedin hat mal Folgendes festgestellt: Von allen Sorgen, die ich mir machte, sind die meisten nicht eingetroffen. Das heißt doch im Klartext, dass viele unserer Sorgen völlig unbegründet sind. Und genau die rauben uns Energie und Freude am Leben. Und nicht nur uns, sondern oft auch denen, für die wir sorgen, wie zum Beispiel unseren Kindern. Als unsere Anjulika damals zum Highschool-Year in Amerika war, haben viele andere Kinder dieses Highschool-Year abgebrochen und sind vorzeitig wieder nach Hause gefahren. Nicht selten war der Grund dafür, dass die Eltern ihre Sorgen vor den Kindern ausgebreitet haben, anstatt diese zu unterstützen und ihnen Zutrauen zu geben. Da heißt es dann schnell am Telefon, ja Kind, geht's dir auch gut? Fehlt dir auch nichts? Und auf einmal denkt das Kind, geht's mir auch gut? Fehlt mir auch nichts? Und schon ist es angesteckt mit diesen Sorgen und kriegt Heimweh. Man will augenscheinlich das Beste für das Kind, aber erreicht doch oft das Gegenteil. Kinder sind auch oft mit überbordenden Erwartungshaltungen ausgesetzt. Die aber bringen genau negative Früchte. Immer wieder mangelt es an Gelassenheit, die so viel Gutes mit sich bringen könnte. Gegenüber Kindern ist Loslassen können besonders wichtig. Das heißt ja auch, gib deinen Kindern Wurzeln und später Flügel. Aber zurück zu den Sorgen. Weißt du eigentlich, dass Sorgen wie ein Schaukelstuhl sind? Du bewegst deine Gedanken hin und du bewegst deine Gedanken her und wieder hin und wieder her und du kommst doch nicht von der Stelle. Die Bibel hat eine ganz klare Meinung zu Sorgen, zum Beispiel in Matthäus 13, Vers 22. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, und Achtung, jetzt kommt's, aber die Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand, die ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Sorgen halten uns also tendenziell von Gott ab. Und was macht er? Gott fordert uns dazu auf, unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Immer wieder sagt er auch, fürchte dich nicht. Er weiß doch, wie es ausgeht. Und für deinen Lebensfilm hat er ein Happy End vorgesehen im Drehbuch. Und du brauchst nur noch einzuwilligen. Das heißt nicht, dass unterwegs alles paletti verläuft, wie wir es gerne hätten. Gott hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen, aber eine sichere Ankunft. Unversöhnlichkeit. Jemand hat dich enttäuscht, hat dich verletzt und der Stachel sitzt tief. Du weißt, dass es gut wäre, sich wieder zu vertragen und auch zu verzeihen, so wie wir es eingangs gesungen haben. Aber es gelingt dir nicht. Irgendwas in dir leistet erbitterten Widerstand. Du gehst der Person aus dem Weg. Vielleicht redest du gegenüber anderen auch noch schlecht über sie. Du schleppst eine Mischung aus Groll und Frust mit dir herum. Das bringt dich sogar so weit, dass du neuen Beziehungen skeptisch gegenüberstehst, dass du dich nicht wirklich öffnest und niemanden mehr so ganz eng an dich heranlässt. Niemand darf dir nah sein. Und das hältst du für richtig, weil dein Argument lautet, ich muss mich ja schützen, sonst werde ich ja wieder verletzt. Das soll mir nicht nochmal passieren. Ja, das mag nachvollziehbar sein, aber es ist schädlich. Und am meisten schadest du dir selber damit. Du gerätst in einen negativen Sog, der dich nach unten zieht. Ich liebe einen Satz, den ich neulich gehört habe, und der geht so. Wenn du zu Gott kommst und sagst, bitte vergib mir, Herr, es ist mir schon wieder passiert. Dann lächelt Gott dir freundlich zu und sagt, ja, aber was meinst du denn mit schon wieder? Will sagen, wenn Gott etwas vergibt, dann steht es nie mehr zwischen ihm und dir. Er holt nicht irgendwann das wieder hervor, so wie wir Menschen das zu tun pflegen. Selbst wenn wir etwas scheinbar vergeben haben und eine ähnliche Geschichte wiederholt sich, dann sagen wir in der Regel, typisch, habe ich doch gleich gewusst. Das ist genau dasselbe wie damals. Aber Gott ist so nicht. Wenn Gott vergibt, dann hat er vergeben für alle Zeit und auch für alle Ewigkeit. Was für ein Vorbild. Jetzt denkst du vielleicht über das von mir bisher Gesagte, ach, das ist mir doch alles viel zu einfach. Der weiß doch gar nicht, wovon er redet. Wenn der wüsste, wie groß meine Probleme sind, die sind riesig. Was ich euch jetzt am liebsten, wenn wir mehr Zeit hätten, in zwei Filmen zeigen würden, ist das Schicksal eines Mannes. Dafür reicht aber jetzt die Zeit nicht. Und es geht auch nicht darum, dein Schicksal und deine Probleme zu relativieren mit einem noch größeren Schicksal. Aber was wir oft tun, wenn wir Angst und Furcht in unserem Leben haben, ist, dass wir Probleme und Schwierigkeiten unseres Lebens auch noch dramatisieren. Dann sind es nicht mehr kleine oder handhabbare Probleme, sondern auf einmal riesengroße. Im 4. Buch Mose, Kapitel 13, wird uns berichtet, wie die Spione aus dem gelobten Land zurückkehrten und Gerüchte unter dem Volk verbreiteten, um diese auch in ihre eigene Angst mit hineinzunehmen. Sie berichteten von Riesen und dramatisierten damit, was sie wirklich gesehen und erlebt hatten. Das ist ungefähr so wie auf dem Schulhof. Wenn wir da Angst vor jemanden haben, dann fällt es uns leichter zu sagen, dass der, der uns da bedroht, so ein Riesenschrank ist und bestimmt 3 Klassen über uns. Denn dann sind wir ja berechtigt, Angst zu haben. Es würde ja komisch klingen, wenn wir sagen würden, ja, das ist so ein kleines, schmales Hemd und ungefähr, der geht mir bis hier und geht 2 Klassen tiefer als ich zur Schule. Und wenn wir dann trotzdem Angst haben, das käme komisch rüber. Und so ist es auch im Leben. Wir dramatisieren unsere Schwierigkeiten. Und warum tun wir das? Weil wir besser damit aussehen. Wenn die Schwierigkeiten so richtig groß und so richtig schwierig sind und wenn wir das auch noch so richtig dramatisieren, dann sehe ich ja besser aus damit. Was wir noch machen, wenn Angst und Furcht in unser Leben kommt, ist, dass wir uns selber klein machen. Die Spione kamen zurück und sagten, wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Wir nehmen auf einmal eine Perspektive ein, die sagt, das Problem ist so groß und ich bin so klein. Und damit ziehen wir uns zurück. Wir fühlen uns unbedeutend. Wir glauben, nichts ausrichten zu können und machen uns richtig klein. Und dadurch bewirken wir dann auch wirklich wenig. Das erfüllt sich dann praktisch ganz von alleine. Es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und mit dieser Denkweise entmutigen wir nicht nur uns, sondern auch andere. Wir verlieren dadurch unser gemeinsames Ziel aus dem Blick. Wie damals das Volk Israel, so kurz vor dem gelobten Land. Gott hat auch ein Ziel für dich und einen Plan für dein Leben. Gott hat viele gute Gedanken für dich, die du für dich einnehmen kannst oder an denen du einfach vorbeileben kannst. Mit zu wenig Vertrauen und mit zu viel Angst im Leben vergessen wir dieses Ziel oft. Plötzlich sehnen wir uns, wie das Volk Israel damals, nach der Vergangenheit zurück. Beim Volk Israel, da war das die Sklaverei, die durch die gestreute Angst und Furcht plötzlich attraktiver erschien als das gelobte Land. Können wir das nachvollziehen? Da schlagen wir uns doch die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wie dumm, wie geht das denn? Wie kann man nur so dumm sein? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, uns geht es doch genauso. Wir neigen dazu, den Kopf in den Sand zu stecken und wir neigen zur Passivität. Sag nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß Gott ist. Natürlich darfst du Gott das sagen, was dich bedrückt, aber belass es nicht dabei. Werde aktiv und tu das, was dir möglich ist. Stell dir vor, deine Nachbarin hat ihren Mann verloren durch einen Autounfall und muss nun alleine für die 3 Kinder sorgen. Und du denkst dir, oh, die arme Frau. Und du betest auch für sie und sagst, lieber Gott, hilf doch bitte dieser armen Frau. So weit, so gut. Aber belass es nicht dabei. Ohne konkrete Eigenhilfe ist das nicht wirklich christlich. Vielleicht bietest du ihr einfach mal an, auf die Kinder aufzupassen, damit sie mal rauskommen, damit ihr die Decke nicht auf den Kopf fällt. Oder du lässt dir irgendwas anderes einfallen, was eine Hilfe ist, und wenn es nur das Zuhören ist. Tu einfach das, was dir möglich ist. Und das gilt auch für deine eigenen Probleme. Auch hier kannst du aktiv werden. Zum Beispiel so. Versuch doch mal eine Gewinn-Verlust-Rechnung aufzumachen. Du überlegst dir, was gewinnst du, wenn du etwas loslässt? Und was verlierst du gleichzeitig? Und auch die umgekehrte Betrachtung, was gewinnst du dadurch, dass du nicht loslässt? Und was verlierst du dabei? Schon wenn du diese Fragen beantwortest, dann motiviert dich das, loszulassen. Und es grenzt auch deine Ängste und Befürchtung ein, weil die Dinge transparenter werden. Beim Loslassen wird es wahrscheinlich so sein, dass du dich erstmal schlecht fühlst, weil auch Loslassen Verlust bedeutet. Da verschwindet etwas aus deinem Leben und die Lücke ist noch nicht klar, wie die sich wieder füllt. Wenn du aber durchhältst, dann kannst du eigentlich nur gewinnen. Du gewinnst Freiheit, Erleichterung, Energie und Lebensfreude. Und am Ende kommst du wahrscheinlich sogar zu dem Schluss, ich hätte schon viel früher loslassen sollen. Eine andere Methode. Schreib deine Probleme auf. Beschreib sie detailliert. So nüchtern und sachlich wie möglich. Probleme haben nämlich die Eigenschaft, dass sie sich gerne sehr groß aufspielen und so tun, als wenn sie viel größer wären, als sie tatsächlich sind. Wenn du sie aber auf das Papier bannst, dann fixierst du damit ihre tatsächliche Größe. Dann schränkt sich schon mal der Spielraum für Übertreibung ein. Alles, was auf dem Papier festgehalten ist, ist schon nicht mehr so bedrohlich, was einem sonst so unkonkret im Kopf herumschwirrt. Das Papier fängt die Eigendynamik und das Papier sorgt für Maßstabstreue. Wenn du das getan hast, kommst du zum zweiten Schritt. Zeig das Ergebnis einer vertrauten Person. Sprich mit ihr darüber. Das fällt dir vielleicht nicht leicht und auch das hat was mit Loslassen zu tun. Vielleicht musst du nämlich den Anschein loslassen, den du dir so gerne gibst, dass bei dir alles perfekt und alles in bester Ordnung sei. Doch darüber reden ist eine große Hilfe. In dieser Woche stand in unserer Bibelbetrachtung, ich glaube am Montag war das, das könnte bedeuten, Nachfolger Jesu müssen ihre Probleme nicht vor der Umwelt verstecken. Da ging das um Elias Hunger. Hätte er das nicht gezeigt, wäre die ganze Geschichte sozusagen vielleicht anders gelaufen. In einer Kindergeschichte sieht ein Kind um sich herum überall Drachen, unter dem Bett, im Keller, im Schrank. Und diese Drachen, die wachsen in der Vorstellung des Kindes ständig, weil es nicht darüber spricht. Aber in dem Moment, wo es das ändert, nämlich darüber spricht, sich seinen Eltern anvertraut, da schrumpfen die Drachen und lösen sich sogar auf. Nicht jedes Problem löst sich auf, wenn man darüber spricht. Aber wenn du es auf Papier gebannt hast und dich jemandem anvertraust, dann hilft beides ungeheuer. So ein Gespräch kann dir auch neue Perspektiven öffnen, aus der die Probleme viel kleiner aussehen. Wisst ihr noch, beim letzten Mal, da habe ich aus dem Lied »Über den Wolken« zitiert. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Und jetzt kommt's, alle Ängste, alle Sorgen, so sagt man, seien darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ja, so ist das. Auch eine Perspektive kann dir helfen. Probier es aus. Es wird nicht in jedem Fall so sein, aber eine Chance besteht. Dritter Schritt. Du hast es aufgeschrieben, du hast mit jemandem darüber gesprochen. Nun nimm Korrekturen an deinen Aufzeichnungen vor, die die Person, mit der du gesprochen hast, dir empfiehlt. In der Regel wird das Problem auf eine handhabbare Größe schrumpfen. Und vielleicht zeigt dir diese Person sogar einen gangbaren Weg. Und genauso gehst du auch mit deinen Ängsten und Sorgen um. Schreib auf, wovor du Angst hast, so ausführlich es geht. Angst schöpft nämlich ihr Potenzial aus dem Unklaren. Man weiß nicht, was auf einen zukommt und man weiß nicht, wie man darauf reagieren wird. Und genau das macht einem Angst. Also schreib auf, was schlimmstenfalls passieren kann. Auch wieder ganz detailliert, Punkt für Punkt. Und dann überleg dir, was du dagegen tun kannst, dass dieses eintritt. Oder wie du erreichen kannst, dass nicht jeder dieser Punkte eintritt. Und mach das, setz diese Präventionsmaßnahmen in die Praxis um. Allein schon durch dieses Aktivwerden nimmst du deiner Angst Raum. Angst hängt nämlich dicht auch mit Passivität zusammen. Insbesondere dann, wenn du dich von deiner Angst beherrschen lässt. Wenn du aber aktiv wirst, gelingt es dir, aus dieser passiven Rolle herauszukommen. Du bist nicht mehr hilflos ausgeliefert, sondern du unternimmst was, etwas Vorbeugendes. Und du kannst noch etwas tun. Überleg dir, was du machst, wenn es dennoch eintritt. Mach dir für jeden einzelnen Punkt einen Plan. Vielleicht fallen dir auch noch Alternativen ein. Nämlich dann weißt du, wie du reagieren wirst und auch, dass du reagieren kannst. Auch das wird dir Sicherheit geben. Und auch noch in umgekehrter Richtung, überleg dir, was bestenfalls passieren könnte und überleg dir, wie du das fördern kannst, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit sich erhöht. 5 Kapitel in einem Leben. 1. Kapitel. Ich gehe die Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig, ich falle hinein, ich bin verloren, ich bin ohne Hoffnung, es ist nicht meine Schuld. Es dauert endlos, wieder herauszukommen. 2. Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich tue so, als sehe ich es, als ob ich es nicht sehe. Ich falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein. Aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, wieder herauszukommen. 3. Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es. Ich falle wieder hinein, aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen. Diesmal ist es meine eigene Schuld. Aber ich komme wieder heraus. Viertes Kapitel. Ich gehe dieselbe Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe drumherum. Fünftes Kapitel. Ich gehe eine andere Straße. Merkst du es, wie viele Möglichkeiten es gibt, die du selber hast? Das ist kein Allheilmittel, zugegeben, aber es sind Schritte in die richtige Richtung. Um auf das Beispiel mit dem Gebet zurückzukommen, es ist nicht falsch, dass du betest. Im Gegenteil, das ist sogar super gut. Es ist aber falsch, wenn du nichts unternimmst, nämlich das, wozu Gott dir die Möglichkeit geschenkt hat. Aus der Kombination wird ein Schuh. Nein, ein Schuh ist ja nur halber Kram. Ein ganzes Schuhpaar wird daraus. Und darin lässt sich gut weiterlaufen. Und wohin laufen? Das hören wir jetzt in einem Lied.
Oh,
Das Lied habe ich mit Absicht erst ziemlich kurz vor Ende der Predigt platziert, weil ich es so atemberaubend finde. Da hatte ich Sorgen, dass ich anschließend keinen Ton mehr herausbekomme, aber auch diese Sorge war unbegründet. Ich habe manchmal den Eindruck, im Bild gesprochen, Jesus kommt zu uns und sagt, schaut mal, was ich hier habe für euch. 300 Spraydosen, Ölfarbe, Acrylfarbe, Pastellkreide und eine riesige Fläche. Und jetzt könnt ihr eurer Kreativität darauf freien Lauf lassen. Malt mir ein Bild, ein grandioses Kunstwerk. Das steckt nämlich in dir drin, dein Leben ist Überfluss. Ein grandioses Leben in Freiheit. Und wir sagen dann stattdessen, du, Jesus, ich möchte aber lieber malen nach Zahlen. Und dann gehen wir los und kaufen uns so eine kleine Packung und da sind dann kleine Pinsel drin und so ein kleiner Karton mit vielen kleinen Zahlen, so von 1 bis 9 und die Farben von hellgrau bis dunkelgrau und von hellbraun bis dunkelbraun und ein bisschen rot. Und wenn wir dann so ganz genau die Felder ausmalen und so ganz genau aufpassen, dass wir die Linie nicht übermalen, dann kommt ein kleiner Hund raus oder eine kleine Katze oder eine Blume, ist doch auch ganz schön, malen nach Zahlen. Aber Jesus sagt, nein, hallo, sei frei, entfalte dich, lass los. Und wir sagen, nee, ich bleib lieber hier in diesen Linien, ich bleib lieber beim Kleinen. Dann weiß ich nämlich auch, was dabei hinterher rauskommt, so ein kleiner Hund oder so eine kleine Katze oder so eine Blume, das ist doch auch ganz schön. Ja, aber irgendwann ist Mal nach Zahlen mal vorbei. Jesus will uns frei machen. Aber wir haben Angst, diese Linien zu verlassen. Wir leben innerhalb so vieler Linien, Linien, die manchmal Kleidergrößen sein können, in die wir hineinpassen wollen, Linien, die unsere Karriere vorzeichnen, die uns vielleicht mehr und mehr Zeit raubt, wo wir quasi in die falsche Richtung laufen, oder Linien eines erwünschten Kontostandes, der hoch höher und noch höher sein muss, damit wir dann hoffentlich ein beruhigendes Gefühl haben, Linien von Absicherung, Verhaltensregeln und. Und wir haben Angst, irgendwo auch nur ein kleines bisschen über diese Linie zu malen. Hauptsache, wir malen nicht über diese Linie und wir können nachher sicher sagen, was dabei herauskommt. Ein kleiner Hund, eine kleine Katze oder eine Blume. Aber Jesus sagt, ich will, dass du frei bist, ich sende dich in die Freiheit. Und er hat es uns vorgemacht. Er erklärte den Pharisäern, dass er nicht in ihren Linien leben möchte, sondern dass er zu Menschen gehen wird, wo sie vielleicht nie hingegangen wären. Dass er nicht ihren äußeren frommen Vorstellungen entsprechen möchte, sondern dass er das tun wird, was sein Vater ihm gesagt hat und wozu er ihn gesandt hat. Jesus, der mit diesen grandiosen Versprechungen kommt, den wollten sie dann ermorden, einfach weil er zu krass war, weil er nicht in ihren Linien leben wollte. Er passte nicht in ihre Vorstellungen. Sie wollten lieber ein Mal nach Zahlen Jesus haben. Ein Jesus, der in ihr System passt, den sie einordnen können. Ein Jesus, der ja schon ihr Leben vielleicht ein bisschen verbessert, aber nicht auf den Kopf stellt und völlig neu macht. Und ich glaube, dass wir heute noch genauso sind. Wir wollen einen Jesus, der uns alles vergibt, der uns irgendwann einmal in den Himmel kommen lässt, aber der uns jetzt bitteschön in unseren religiösen Vorstellungen und Formen einfach leben lassen soll, in unseren Linien, der uns in unseren Gemeinden so funktionieren lässt, wie wir uns das vorstellen und der bitteschön nicht in unser persönliches Leben reinredet. Wir wollen uns nicht wirklich befreien lassen, weil wir Angst haben, es könnte wehtun. Hingabe ist Loslassen. Wenn ich aus meiner Sicht etwas für Gott aufgebe, dann beschenkt er mich so reich, dass es mein Opfer vielfach aufwiegt. Es ist kein Opfer, etwas für Gott aufzugeben, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint. Ich habe gelernt, dass es mir gut tut, wenn ich ihm zuliebe etwas loslasse. Es bringt mich weiter in meinem Leben und in meiner Beziehung zu Gott. Denn oft macht mich erst das Loslassen frei für das, was Gott mir wirklich geben möchte. Manchmal fordert dieser Schritt mich heraus, weil ich zunächst nicht erkenne, was dabei Gutes entstehen soll. Aber ich erlebe, wie Gott mir hilft. Ich kann mich auf ihn verlassen, auch wenn ich ihn nicht immer verstehe. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Da steht in Jesaja 55, Verse 8 und 9. Hast du schon mal einen Drachenflieger gesehen? Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild für die Freiheit, die Jesus uns schenken möchte. Wenn man das lernt, dann kniet man da oben am Hang, über dir der Drachen. Du bist in einem Sitztragegestell im Tragwerk des Drachens eingehängt. Das Seil, das ist über Karabiner fest mit dem Drachen verbunden. Vor dir siehst du so ein Dreieck aus Metallstangen, wie eine große Triangel, mit der du den Drachen steuern kannst. Und dann ruft der Fluglehrer, der unten steht, nimm mal auf. Und das heißt dann, dass du dich aufrichtest und du den Drachen vorsichtig so nach oben drückst. Du spürst die 20 Kilo des Drachens auf deinen Schultern und du umfasst die Triangel. Und dann sagt der Lehrer, geh mal los. Und du weißt genau, was das bedeutet. Losgehen heißt losgehen. Und losgehen heißt nicht stehen bleiben. Losgehen heißt dann auch, dass du nicht mehr zurück kannst. Du musst deinen Blick fixieren. Ja, nicht nach unten und auch nicht nach links. Immer auf den Fluglehrer gerichtet. Nicht aufs Gelände und auch nicht auf deine Füße. Und dann gehst du mit großen Schritten los. Erst langsam und dann kommst du ins Rennen. Dann kommst du ins Rennen und du spürst, wie das Gewicht von deinen Schultern geht. Der Drache im Aufwind ist. Das zieht an deinem Gurt, mit dem du eingehängt bist und du ahnst, gleich hebst du ab. Vorher hast du gelernt, locker umgreifen, ganz locker bleiben. Der Drache fliegt von ganz alleine. Aber du bleibst nicht locker. Keiner bleibt locker. Nicht die Coolen und auch nicht die Ängstlichen. Keiner bleibt locker. Du greifst diese Steuerstange, als hinge dein Leben daran. Du packst sie so fest, dass deine Gelenke weiß werden, als ging es um dein Leben. Und dein Fluglehrer, der steht unten und macht das Zeichen, Arme ausbreiten, loslassen. Die Steuerstangen, an denen du dich gerade festhältst, die sollst du jetzt loslassen, die dir scheinbar den einzigen Halt in dieser Situation bieten. Und wenn du dich dann traust und es tust und loslässt, dann erlebst du, wie der Drache sich von ganz allein optimal ausrichtet, wie er dahin schwebt, ganz ruhig. Du erlebst, wie dieser Drache dich trägt, er fliegt von ganz alleine und er trägt dich und du hängst ganz locker in deinem Haltegestell. In einem Interview berichtet jemand von seinen Erfahrungen mit dem Klettern. Der sagt, ich habe auch gemerkt, dass Klettern nicht nur körperlich, sondern auch psychologisch eine sehr gute Übung ist. Geduldig sein, nach Lösungen suchen, an sich selbst glauben, nicht aufgeben, trotzdem loslassen können und vertrauen. Das Irre ist, man erkennt den Charakter beim Klettern total. Ich bin jemand, der nur ganz schwer vertrauen kann. Bei einer der Übungen sollten wir uns richtig in das Sicherungsseil fallen lassen. Einfach loslassen. Mein Mitkletterer hat das auch gemacht, während ich mich noch mit den Fingern versucht habe, irgendwo festzuhalten. Hinter dem Haus spielt ein kleiner Junge, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Der Vater ist einen Moment ins Haus gegangen, um etwas zu holen. Da hört der Vater seinen Sohn plötzlich schreien. Markerschütternd. Sofort ist ihm klar, dass der Kleine ein großes Problem hat. Er rennt in den Garten, so schnell er kann. Dort steht ein großer Baum und der kleine Junge war daran hochgeklettert. Doch irgendwie hat er dabei den Halt verloren. Sein Fuß ist ausgerutscht und so hing er an einem Ast und ruft panisch, Papa, hilf mir, Papa! Und der Vater, und der sieht das, und er bemerkt, dass der Junge mit seinem Gesicht zum Stamm hängt und gar nicht sehen kann, wie hoch er eigentlich ist. Tatsächlich hängen seine Füße nur ein paar Zentimeter über dem Grund. Aber in seinem kindlichen Vorstellungsvermögen glaubt er, ganz oben im Baum zu sein und in großer Gefahr. Und deswegen ruft er weiter, Papa, hilf mir! Und der Vater antwortet, ich helfe dir, lass los! Und der Kleine schluchzt, nein, es geht nicht! Und der Vater sagt, ja komm schon, vertrau mir! Und der Kleine sagt mit vibrierender Stimme, okay, dann lass los. Nein, Papa, bitte, das kannst du mir nicht antun, hilf mir doch, Papa. Der Vater fragt, Mensch, Sohn, vertraust du mir? Und der Junge antwortet kleinlaut, ja. Der Vater beruhigend, dann nimm mich beim Wort und lass los. Nein, Sohn, glaub mir bitte, was ich dir versprochen habe. Lass los und alles wird in Ordnung sein. Und der Kleine sagt wieder, kleinlaut wie er ist, okay, lässt los und fällt ungefähr 10 cm und landet auf dem sicheren Boden. Vertrau deinem himmlischen Vater, vertrau seinem Wort. Wenn er zu dir sagt, lass los, dann lass auch los. Mehr als sein Wort solltest du nicht wirklich brauchen. Es ist ja nicht nur so, dass er dir helfen kann, sondern er will es auch. Es ist ihm ein Herzensanliegen. Und es ist nicht nur der Fall, dass er dir helfen will, sondern er hat auch die Macht dazu, absolut. Hab Vertrauen. Schon kleiner Glaube ist ausreichend, so klein wie ein Senfkorn. Wenn du dir Sorgen machst, ob dein Glaube reicht und du dich fragst, ob du nicht viel mehr dafür tun müsstest, du musst nicht viel tun. Lass dein Gewand los, lass einfach los, vertrau auf Jesus und fall in Gottes Hand. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Amen.